SWR 2 aktuell.
Mit Ralf Hecht, guten Tag. Kein Abschluss. Immer mehr junge Erwachsene haben keine fertige Berufsausbildung. Außerdem, das EU-Parlament will das Herz der europäischen Klimapolitik vergrößern und den Emissionshandel ausweiten. Und die Erzdiözese Freiburg hat ihre lange erwartete Missbrauchsstudie veröffentlicht. Das sind drei unserer Themen bis 12:30. Los geht es mit der Jugend ohne Ausbildung. Immer weniger junge Menschen beginnen eine Ausbildung. Das beklagen die Handwerksbetriebe schon lange und immer wieder. Aber warum? Könnte es an schlechter Bezahlung liegen oder an einem zum Teil nicht ganz so tollen Image? Natürlich nicht. Es liegt daran, dass inzwischen rund die Hälfte der Schulabgänger ein Studium beginnt. So hört man es. Wie so oft im Leben. Beides dürfte wahr sein. Und dazu kommt sicher auch noch, dass die Zahl derer steigt, die als nicht ausbildungsfähig bezeichnet werden. Michael Wegmer aus unserer Wirtschaftsredaktion. Inzwischen stehen rund 2,5 Millionen junge Menschen zwischen 20 und 34 ohne abgeschlossene Berufsausbildung da. Das gehe aus dem Entwurf des neuen Berufsbildungsberichtes hervor, berichtet das Handelsblatt. 2,5 Millionen, das ist erstmal eine Zahl, aber es gibt natürlich auch viele Jobs, für die man überhaupt keine Ausbildung braucht. Deshalb die Frage, ist das denn überhaupt ein echtes Problem?
Das ist aus meiner Sicht ein riesiges Problem, denn so viele Jobs, für die man keine Ausbildung braucht, die gibt's gar nicht mehr. Die fallen zunehmend weg durch Automatisierung. Also nur ein Beispiel. Früher ist Flaschenpfand von Menschen ausgegeben worden. Heute machen das Pfandautomaten. Und wir haben zwei Parallelentwicklungen, die wirklich fatal sind für den Arbeitsmarkt in Deutschland. Auf der einen Seite, wir suchen immer mehr gut qualifizierte Fachkräfte. 630.000 entsprechende Stellen konnten im vergangenen Jahr nicht besetzt werden. Das heißt, dieser Markt ist wirklich abgegrast. Wir haben eigentlich in Deutschland kaum noch Potenzial, dass da die Beschäftigung weiter zunimmt. Und dann gibt's eben auf der anderen Seite immer mehr Ungelernte, nicht gut Qualifizierte, für die es dann eben keine Jobs mehr gibt und die abtauchen. Da warnen Gewerkschaften regelmäßig vor einer gesellschaftlichen Spaltung. Und für den Arbeitsmarkt heißt das einfach, dass wir unser Fachkräfteproblem nicht in den Griff bekommen.
Also nicht nur viele Fachkräfte, Arbeitsplätze bleiben offen, auch viele Ausbildungsstellen bleiben offen, können nicht besetzt werden, weil es keine geeigneten Bewerber gibt. Woran liegt das? An zu hohen Anforderungen von Seiten der Betriebe oder an zu schlechten Bewerbern?
Ich würde wirklich sagen, weder noch, sondern aus meiner Sicht liegt das daran, dass Schulen und Ausbildungsbetriebe immer noch zwei fast komplett getrennte Welten sind. Da gibt's wenig Berührungspunkte. Klar, einige Praktika je nach Schulform, aber da müssten wir ansetzen, das sagen auch viele Bildungs- und Arbeitsmarktforscher, ganz vorne in der Schule. Da bräuchten wir zum Beispiel sowas wie richtige Berufscoaches, also Trainer, die mit Kindern und Jugendlichen schon früh anfangen rauszufinden, was ein geeigneter Beruf sein könnte. Das würde vielleicht in diesem Zusammenhang auch ein weiteres Problem eindämmen. Wir haben immer noch viele Schulabbrecher. 2 von 3 jungen, ungelernten Erwachsenen haben die Schule abgebrochen. Da wäre dann also rechtzeitig Personal da, das vielleicht gegensteuern könnte. Und zweitens, wir haben jetzt im Moment auch wirklich geburtenschwache Jahrgänge. Also rein zahlenmäßig kommt da von unten insgesamt weniger nach und damit auch weniger in Ausbildung.
Wenn wir jetzt von der Wirtschaft und der Schule weggehen auf die politische Ebene, was wird dort gemacht? Was könnte, was müsste man darüber hinaus tun?
Fairerweise muss ich sagen, es passiert ja eine ganze Menge. Es kommt das Weiterbildungsgesetz, das eine Ausbildungsgarantie beinhaltet. Jeder junge Mensch soll eine Ausbildung bekommen. Ich habe mir den Passus vorhin nochmal durchgelesen. Da ist schon recht viel Theorie dabei, mehr Beratung und Förderung durch die Bundesagentur für Arbeit zum Beispiel. Da kann ich noch schwer einschätzen, wie viel Wirkung das zeigen wird. Und wie gesagt, es warten ja jetzt auch nicht Massen von Jugendlichen auf eine Ausbildung und müssen nur von einem Jobcenter irgendwie dahin gebracht werden. Was den Fachkräftemangel angeht, versuchen wir, qualifizierte Zuwanderung deutlich zu erleichtern oder ausländische Berufsabschlüsse, sofern vorhanden, schneller anzuerkennen. Also wie gesagt, es passiert was, aber das wird sich sicher alles erst mittel- oder sogar langfristig auswirken. Und um ganz vorne anzufangen, habe ich schon gesagt, in den Schulen, auch um krumme Schullaufbahnen zu verhindern, da bräuchten wir einfach mehr Personal, mehr Lehrer, mehr Sozialarbeiter, mehr Berufscoaches und so weiter.
Michael Wegmer aus unserer Wirtschaftsredaktion. Wer eine Geldstrafe nicht bezahlen kann, geht dafür ins Gefängnis. Und das passiert relativ häufig. Für den Staat ist das kein gutes Geschäft. Nicht nur, dass die Einnahmen aus der Geldstrafe fehlen, es müssen auch teure Gefängnisplätze für Straftaten vorgehalten werden, die eigentlich als weniger schlimm erachtet werden. Immer wieder genannt das Schwarzfahren. Die Bundesregierung will nun deshalb die Dauer dieser sogenannten Ersatzfreiheitsstrafen verkürzen, erntet für das Vorhaben allerdings einiges an Kritik im Rechtsausschuss des Bundestages, wie Bertil von Elslande berichtet.
Wegen Schwarzfahren landen viele, ja, im Knast, weil sie die Geldstrafe nicht bezahlt haben bzw. nicht zahlen konnten.
Das ist zum Beispiel die junge Mutter in Leipzig, das Baby, das 10 Wochen alt ist, sagt die Staatsanwaltschaft, muss dann eben an dem Jugendamt übergeben werden, weil die Betroffene 2019 ein paar Mal ohne Ticket gefahren war.
Oder
das ist der Mann in Hannover, der in der JVA sitzt und uns anschreibt. Er sitzt schon seit einem Monat im Knast wegen Fahren ohne Fahrschein. Und er will doch bitte noch freigekauft werden, weil seine demente Mutter alleine zu Hause ist und er sie pflegen muss.
Genannt wurden diese Beispiele bei einer Anhörung im Rechtsausschuss des Bundestags zum Thema Ersatzfreiheitsstrafe. Die bekommen Schwarzfahrer, wenn sie ihre Geldstrafe nicht bezahlen. Zum Ersatz dieser Geldstrafe kommen sie ins Gefängnis. Laut dem Institut für Kriminologie sitzen rund 56.000 Menschen wegen Ersatzfreiheitsstrafen im Gefängnis. In einem Gesetzentwurf sieht die Bundesregierung nun vor, die Ersatzfreiheitsstrafe zu halbieren. Mehrere Experten äußerten im Rechtsausschuss jedoch Bedenken.
Weil die Zahlungsunfähigen, die werden auch nicht zahlen können, wenn die Haftstrafe halbiert wird. Deshalb wäre der wichtigere Schritt die Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe, jedenfalls für diejenigen, die zahlungsunfähig sind.
So Jenny Lederer vom Deutschen Anwaltverein. Die Rechtswissenschaftlerin Lea Babuke, die als Sachverständige von der FDP vorgeschlagen wurde, begrüßte hingegen den Entwurf der Bundesregierung und den Vorschlag, die Ersatzfreiheitsstrafe zu halbieren.
Mit Blick auf die Ersatzfreiheitsstrafe bin auch ich der Ansicht, dass die beste Ersatzfreiheitsstrafe diejenige ist, die nicht angeordnet werden muss. Ich halte ihre Beibehaltung als Druckmittel zur Sicherung der Geldstrafe aber für notwendig.
Dass die Ersatzfreiheitsstrafe als Druckmittel durchgesetzt wird, hält die linken Abgeordnete Clara Bünger für falsch und schließt sich der Forderung ihrer Partei an, die Ersatzfreiheitsstrafe komplett zu streichen.
In Schweden wendet man das schon an, dass man die Ersatzfreiheitsstrafe nicht vollstreckt. Es gibt Studien, die ganz klar belegen, dass wenn man die Ersatzfreiheitsstrafe nicht vollstreckt, dass dann die Kriminalität nicht steigt.
Vor allem das Bundesjustizministerium sollte diese Studien für maßgebend halten, sagt Bünger. Und was die Deutschen vom Schwarzfahren halten, zeigt eine neue Infratest-Umfrage. So sind über Parteigrenzen hinweg 2/3 der Deutschen dafür, dass Fahren ohne Fahrschein aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden soll.
Der unabhängige Expertenrat für Klimafragen, den die Bundesregierung eingerichtet hat, bescheinigt unter anderem dem Verkehrssektor, dass die vorgegebenen Ziele wieder nicht erreicht werden. Das Bundeskanzleramt befreit Verkehrsminister Wissing aber von der Aufgabe, ein Klimasofortprogramm aufzulegen, wie das nach Recht und Gesetz eigentlich Pflicht wäre. Die Spitze der Ampel habe sich inzwischen zumindest in Grundzügen anders verständigt, heißt es zur Begründung. Die Idee, das Klimaschutzgesetz zu verändern, wiegt also mehr als das geltende Gesetz. Nun drohen die Grünen im Bundestag mit einer Blockade dieser Idee. Und Wissing legt doch ein Sofortprogramm vor, allerdings für den Ausbau von Autobahnen. Wenn man sich diese Entwicklung der vergangenen 30 Stunden in Deutschland anschaut, dann bleibt Lachen oder Weinen. Und die Erkenntnis, dass man inzwischen auf EU-Ebene wohl weit effektiver arbeitet als in Berlin. Das EU-Parlament will am Mittag die Weiterentwicklung des Emissionshandels beschließen. Hintergrundinformationen dazu von Astrid Korall.
Das ist ein ganz, ganz bedeutendes Gesetzgebungsvorhaben.
Man merkt Peter Liese die Erleichterung auch heute noch an. Vor 4 Monaten hatte der CDU-Politiker für das EU-Parlament die Verhandlungen mit Vertretern der Mitgliedstaaten und der Kommission geführt und nach knapp 30 Stunden einigte man sich auf die Reform des europäischen Emissionshandels. Der gilt als das wichtigste Instrument der europäischen Klimapolitik, als Herzstück. Bereits seit 2005 müssen etwa Gas- und Kohlekraftwerke, Stahlhütten und Zementfabriken für jede Tonne CO2, die sie ausstoßen, Zertifikate kaufen. Dass die EU diesen Emissionshandel künftig verschärfen will, ist für den klimapolitischen Sprecher der Sozialdemokraten Timo Wölken ein wichtiger Schritt.
Weil wir damit dafür sorgen, dass die CO2-Emissionen im Industriebereich und im Strombereich deutlich gesenkt werden. Und das bringt uns wirklich auf den Weg, unsere Klimaziele einzuhalten.
Die EU plant unter anderem, die Zahl der Zertifikate schneller zu verknappen. Die Vergabe von kostenlosen Verschmutzungsrechten, die manche europäische Unternehmen bislang bekommen, soll bis 2034 schrittweise auslaufen. Im Gegenzug will Brüssel verhindern, dass die Firmen im internationalen Wettbewerb das Nachsehen haben. Und zwar dadurch, dass außereuropäische Hersteller, die etwa Stahl, Aluminium oder Düngemittel weniger klimafreundlich produzieren und in die EU bringen wollen, eine CO2-Abgabe zahlen müssen. Ein weiterer Teil der Reform ist, den Emissionshandel etwa auf den Schiffsverkehr auszuweiten.
Allein das bisherige ETS mit den Verschärfungen, die wir drin haben, wird 25 Mal so viel bringen wie die umstrittene Regelung zu den Autos, also dem Verbrennerverbot und das, was dazu gehört.
Der Effekt, meint Peter Liese, sei noch größer, wenn man die geplanten Regelungen für Gebäude und Verkehr einbezieht, die es in Deutschland schon gibt. Für diese Bereiche, also zum Beispiel für das Heizen mit Öl, will die EU ab 2027 einen zweiten Emissionshandel schaffen. Allerdings, sollten die Energiepreise hoch sein, will man die Einführung um ein Jahr verschieben. Viele Abgeordnete gehen davon aus, dass das Europaparlament heute mehrheitlich die Reform des Emissionshandels verabschiedet. Damit sie in Kraft treten kann, fehlt dann noch die Zustimmung der Mitgliedstaaten. Die gilt eigentlich als Formsache. Doch nach dem Hickhack um das Aus für den Verbrennermotor, als Deutschland in letzter Minute sein Veto eingelegt hatte, schaut man bei solchen Abstimmungen noch etwas genauer hin.
Nach Südamerika. Folter, sexuelle Gewalt und psychologische Misshandlung. In der deutschen Sekte der Colonia Dignidad in Chile war das an der Tagesordnung fast 4 Jahrzehnte lang. Die deutsche Botschaft und das Auswärtige Amt wussten von den Verbrechen und schauten weg. Doch heute trägt die Bundesregierung nicht viel zur Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels bei, außer bedauernden Worten. Daran hat sich auch unter Außenministerin Baerbock nichts geändert, obwohl sie sich ja eine neue Menschenrechtspolitik auf die Fahne geschrieben hat, berichtet unsere Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg.
Die Villa Baviera, das bayerische Dorf, begrüßt mit Schunkelmusik, Schweinshaxe, karierten Tischdecken und Bier vom Fass. Deutschtümelnde Gemütlichkeit im Restaurant Zippelhaus für Touristen, die sich hier am Fuße der Anden in Südchile wie in Germania fühlen dürfen. Doch am selben Ort wurden jahrzehntelang Kinder missbraucht, Insassen zu Sklavenarbeit gezwungen, gefoltert. Die schunkelige Villa Baviera befindet sich auf dem Gelände der einstigen deutschen Sekte Colonia Dignidad. CDU-Bundestagsabgeordneter Michael Brandt hat das Sektengelände 2018 besucht.
An diesen Orten, wo gefoltert und missbraucht worden ist, dass dort heute bayerische Familienfeste und Hochzeiten gefeiert wird, das ist eigentlich ein Skandal. Dieses ganze Kapitel ist eine Schande für die deutsche Diplomatie.
Denn die deutsche Botschaft in Chile wusste jahrzehntelang von den Verbrechen. Sie schaute nicht nur weg, sondern schickte geflüchtete Hilfesuchende sogar zurück. 2016 gestand der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier erstmals eine Mitverantwortung ein und versprach eine umfassende Aufarbeitung. Geplant wurde ein Gedenkort und ein Erinnerungszentrum. Doch die gibt es bis heute nicht, kritisiert das frühere Sektenmitglied Winfried Hempel, der heute als Opferanwalt arbeitet.
Das Thema läuft also viel zu langsam. Wir sind dabei, schon seit 8 Jahren das Konzept auszuarbeiten. Es kamen Experten, die abgesandt wurden vom Auswärtigen Amt.
Elke Kriglewski ist eine davon, die Leiterin der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen. Im Auftrag der Bundesregierung hatte sie mit allen Opfergruppen in Chile ein fertiges Konzept für einen Gedenkort erarbeitet.
Mit einer Ausstellung, mit Bildungskonzepten, mit einem Ort zum Trauern, mit einem Archiv und vor allen Dingen ein Ort, wo unterschiedliche Ausstellungen die unterschiedlichen Geschichten der Opfer erzählen.
Doch vor wenigen Monaten wurden die Experten vom Auswärtigen Amt abgesetzt. Ihr Gedenkstättenkonzept plötzlich wertlos. Wie passt das zur neuen wertegeleiteten Außenpolitik, die sich Ministerin Annalena Baerbock auf die Fahne geschrieben hat, fragt sich auch Wissenschaftler Jan Steele, der seit Jahren zum Thema forscht.
Ich frage mich, warum das Auswärtige Amt so zaghaft handelt. Sowohl unter dem vorigen Außenminister Heiko Maas, auch jetzt unter Annalena Baerbock, ist nicht zu erkennen, dass das Thema Colonia Dignidad Chefsache im Auswärtigen Amt ist. Und wir sehen, wie sich die Aufarbeitungsmaßnahmen immer weiter verzögern.
Auf Anfrage der ARD erklärte das Auswärtige Amt zu den Vorwürfen:
Die Bundesregierung setzt sich weiterhin für die baldige Errichtung einer Gedenkstätte ein. Da die Gedenkstätte aber auf chilenischem Staatsgebiet errichtet werden soll, sind chilenische Rechtsvorschriften und Verfahrensabläufe für deren Umsetzung maßgeblich. Auf diese hat die Bundesregierung keinen Einfluss.
Die Erzdiözese Freiburg hat den lange erwarteten Bericht zum sexuellen Missbrauch durch Geistliche im Erzbistum veröffentlicht. Eine unabhängige Arbeitsgruppe hat 4 Jahre daran gearbeitet. Unser Reporter Damian Correa-Kufen hat die Pressekonferenz beobachtet. Herr Correa-Kufen, Kernfrage ist ja, welche Strukturen machten den Missbrauch und seine Vertuschung überhaupt möglich?
Ja, da kann man eigentlich fast schon vom System Kirche sprechen. Eine ganz wichtige Rolle haben dabei 2 ehemalige Erzbischöfe gespielt, nämlich Erzbischof Zollitsch, der hier von 2003 bis 2013 Bischof war, und Oskar Seyer, der von 1978 bis 2002 Erzbischof war. Und diese beiden Männer haben tatsächlich in einem erheblichen Maße dazu beigetragen, dass diese Missbrauchsfälle nicht publik wurden. Sie haben Akten vor der Staatsanwaltschaft versteckt, sie haben Missbrauchsfälle nicht dokumentiert. Sie haben schuldige Priester einfach in den Ruhestand geschickt oder versetzt, wo sie dann auch teilweise noch andere Kinder misshandelt haben.
Ja, wann hat dieses Vertuschen und Täterschützen aufgehört? Hat es aufgehört?
Ja, man könnte sagen, dass tatsächlich, und das ist auch eine Erkenntnis von diesem Gutachten, dass Stefan Burger, der Nachfolger von Robert Zollitsch war, der 2014 hier Erzbischof wurde, dass der tatsächlich und so kommt es aus diesem Bericht auch heraus, versucht hat, diese Dinge aufzuklären, der wirklich auch der Kommission, die sich jetzt mit diesem Fall beschäftigt, mit diesen Fällen beschäftigt hat, freie Hand gelassen hat, der sich nicht eingemischt hat. Aber klar, bis Robert Zollitsch, also bis zum Ende, bis 2013, bis er abgetreten ist, ist konsequent vertuscht worden. In einem wirklich, ekelerregenden Maße.
Einige betroffenen Initiativen haben in Freiburg auch wieder die Figur des Karnevalwagenbauers Tilly aufgestellt, der einen schlafenden Bischof in einer goldenen Hängematte zeigt. Untertitel: 12 Jahre schonungslose Aufarbeitung der Missbrauchsfälle, und dazu die Forderung: Urteilen statt Gutachten. Wird dieses Gutachten denn wirkliche Konsequenzen haben, zum Beispiel für Robert Zollitsch, den einzigen noch lebenden emeritierten Bischof?
Das ist natürlich jetzt so kurz nach der Pressekonferenz noch schwer zu beantworten, aber man muss schon sagen, also die Vorwürfe, das systematische, willentliche Handeln von Robert Zollitsch, das gleicht eigentlich fast schon organisiertem Verbrechen. Und deswegen wird abzusehen sein, ob Robert Zollitsch, in welcher Weise sich Robert Zollitsch jetzt für das, was herausgekommen ist, zu verantworten hat.
Aber die Kirche möchte jetzt dann auch mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten. Das hat sie ja viele Jahre eher verweigert.
So sieht's aus, ja. Jetzt ist natürlich die Frage, was wird jetzt passieren? Das ist natürlich jetzt erstmal unklar. Man wird versuchen, und so ist es auch gefordert worden heute von der Kommission, sich den Opfern mehr zuzuwenden und jetzt zu schauen, was haben diese Missbrauchsfälle denn mit den Opferbiografien gibt. Und darauf wird jetzt der Fokus liegen. Die Kommission wird in einem etwa halben Jahr konkrete Vorschläge der Erzdiözese vorbereiten, und dann wird man weitersehen.
Studien zum Missbrauch in der katholischen Kirche gab es ja schon früher, zum Beispiel in Köln oder München, vor 20 Jahren schon die erste in Stuttgart. Es ist die 9. Studie ihrer Art. Ist es eine Studie unter vielen oder eine Studie, die doch besonders ist?
Ja, es ist insofern eine besondere Studie, dass hier wirklich bei der Analyse dieser Missbrauchsfälle sehr stark in die Tiefe gegangen ist. 4 Jahre lang wurden Akten analysiert, Gespräche mit Geistlichen und Betroffenen geführt. Also insofern könnte man sagen, es ist eine sehr aufwendige Studie gewesen. Insofern, ja, es ist eine besondere Studie, auch weil die Ergebnisse so gravierend sind und weil das System Kirche, ich wiederhole es nochmal, so offensichtlich dargestellt wird, weil so klar gezeigt wird, wie bestimmte Personen willentlich Missbrauch verschwiegen haben.
Die Erzdiözese Freiburg hat den lang erwarteten Bericht zum sexuellen Missbrauch durch Geistliche im Erzbistum veröffentlicht. Unser Reporter Damian Correa-Kufen hat die im Moment sogar noch laufende Pressekonferenz für uns beobachtet. Was passiert eigentlich mit Geld, Gold und sonstigen Wertgegenständen, die Polizei sicherstellt, bei Dealern, Steuerhinterziehern oder ähnlichen Stützen der Gesellschaft? Manchmal ist es schwierig, solche Dinge in einer Asservatenkammer zu lagern, weil sperrig, brandgefährlich oder ähnliches. Beim Geld ist es allerdings eigentlich recht einfach. Das zahlen die Beamten normalerweise auf spezielle Konten ein und gut ist. Manchmal wird es allerdings auch im Tresor in der Asservatenkammer aufbewahrt und manchmal verschwindet es von dort. Jetzt wurde bekannt, dass genau das in 5 Polizeidienststellen in Rheinland-Pfalz passiert ist. Von 520 Euro im beschaulichen Prüm bis zu 4.100 Euro in Kaiserslautern sind einfach weg. Gernot Ludwig berichtet.
Das Bargeld wurde laut Innenministerium in Tresoren und in einem Fall in einem verschlossenen Stahlschrank aufbewahrt. Und genau das war der Fehler. Die Regel ist nämlich, Bargeld, wenn es nicht gerade aus Beweisgründen im Original gelagert werden muss, soll auf ein Bankkonto eingezahlt werden. Aber das ist laut Innenministerium in den meisten Fällen, Zitat, versäumt worden. Nur in einem einzigen Fall war es so, dass die Geldscheine kriminaltechnisch untersucht werden sollten und deshalb nicht auf ein Konto eingezahlt werden konnten. In allen Fällen hat die Staatsanwaltschaft ermittelt, unter anderem wegen schweren Diebstahls. Ein Verfahren läuft noch, alle anderen sind eingestellt. Das Geld war in den Räumen der Polizei meistens in Tresoren gelagert. Zu denen hatten nach den Schilderungen der Staatsanwaltschaften wohl auch nur Polizisten Zugriff. In einem Fall schreibt die Staatsanwaltschaft, Personen außerhalb der Polizei hätten grundsätzlich keinen Zugang zum Tresor gehabt. In einem anderen Fall schrieb die Staatsanwaltschaft, ein Diebstahl durch einen Polizeibeamten lässt sich leider nicht ausschließen. Insofern, die Wahrscheinlichkeit dürfte hoch sein, dass Polizisten das Geld gestohlen haben.
Gernot Ludwig aus unserer Redaktion Landespolitik in Mainz. Das rheinland-pfälzische Innenministerium sagt dazu, 15 verschwundene Asservate bei der Polizei. Das sei im Vergleich wenig. Insgesamt gäbe es 170.000 Asservate. China ist für die deutschen Autobauer der mit Abstand wichtigste Markt. Im vergangenen Jahr haben Mercedes, VW und Co. dort 4,4 Millionen Fahrzeuge verkauft. Das entspricht einem Marktanteil von gut 19%. Vor diesem Hintergrund ist die Automesse in Shanghai eine wichtige Bühne für die deutschen Hersteller, um ihre Neuheiten zu präsentieren. In diesem Jahr findet die Auto Shanghai nach den Corona-bedingten Einschränkungen erstmals wieder mit internationaler Beteiligung statt. Auch die deutschen Autobauer sind natürlich vor Ort. Uwe Bettendorf aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Vor welchen Herausforderungen steht die deutsche Autobranche denn in China?
Ja, die deutschen Hersteller kämpfen mit Problemen, denn etwa jedes vierte neu zugelassene Fahrzeug in China ist bereits mit einem E-Antrieb ausgestattet. Und auf diesem Wachstumsmarkt spielt die deutsche Autoindustrie bisher nur eine Nebenrolle mit einem Marktanteil von gerade mal 5%. Die chinesischen Hersteller haben die Nase vorn und deshalb ist es auch kein Zufall, dass Volkswagen erstmals seit den 1980er Jahren nicht mehr die Nummer 1 ist in China. Der chinesische Hersteller BYD hat von Januar bis März mehr Fahrzeuge verkauft als VW. Das heißt, die jahrelange Dominanz deutscher Hersteller nimmt ab zugunsten von lokalen Champions und das ist ein Alarmsignal für die gesamte deutsche Autobranche.
Ja, und wie wollen sich die deutschen Hersteller auf dem chinesischen Markt dann behaupten?
Ja, die Hersteller wollen vor allem mit neuen Modellen überzeugen und die Aufholjagd starten. Marktführer VW setzt große Hoffnungen auf den neuen ID.7, der die gehobene Mittelklasse ansprechen soll und eine Reichweite von bis zu 700 Kilometern hat. Mercedes setzt dagegen auf Luxus und präsentiert erstmals ein vollelektrisches Modell seiner Edelmarke Maybach. BMW steht im Vergleich zur deutschen Konkurrenz zwar etwas besser da und hat den Absatz von E-Fahrzeugen im ersten Quartal verdreifacht. Aber auch BMW nimmt keine führende Position ein. Die deutschen Hersteller treffen nicht mehr den Geschmack der überwiegend jungen Käuferschaft in China und sie haben Kostennachteile im Vergleich zu Konkurrenten wie etwa Tesla oder den chinesischen Herstellern. Insofern steht die deutsche Autobranche vor großen Herausforderungen.
Dafür ist die Konsumstimmung in China ja zuletzt deutlich gestiegen. Ein Lichtblick auch für die deutschen Autobauer?
Ja, das ist sicherlich nicht verkehrt, wenn es darum geht, teure Fahrzeuge zu verkaufen. Die chinesische bayerische Wirtschaft hat sich im ersten Quartal überraschend stark von den Corona-Rückschlägen erholt. Vor allem der Konsum hat angezogen und ganz wesentlich zu dem Wachstum von 4,5% beigetragen. Damit wird China nach Einschätzung von Experten zum Treiber des globalen Wachstums und davon dürfte letztlich auch die deutsche Autoindustrie profitieren. Rückenwind heute auch für den DAX, der um 0,5% auf 15.870 Punkte zulegt.